es hat mich auch, glaube ich, vor A, Burnout auf dem eigenen Kanal so ein bisschen bewahrt, was ja viele Creator, die das schon so lange machen wie ich, inzwischen mehrfach schon erlebt haben. Und es hat mich auch davor bewahrt, eben alles so auf eine Karte zu setzen. Und ich habe halt jetzt sozusagen, ich bin zwar immer noch sehr krass an diese YouTube, TikTok, Podcast-Welt gebunden, auch mit allen Sachen, die wir als Firma machen. Also wenn diese ganzen Plattformen online, offline gehen und das Internet kaputt ist, dann habe ich auch keinen Job mehr. Aber sozusagen, ich bin zumindest nicht davon abhängig, dass mein einer Kanal richtig gut performt.
Herzlich willkommen zum Bizfluencer-Podcast. Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei eine YouTube-Podcast und so weiter Legende. Hallo Robin Blase, wie geht es dir?
Hallo, mir geht's gut.
Rob Bubble, müsste ich eigentlich eher sagen, ne, in dem Kontext.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das generell immer ein bisschen seltsam, wenn so Leute sich bei ihrem Spitznamen nennen, den sie. Also ich habe den mit 14
Wie ist der
erfunden quasi.
entstanden?
Ich meine, also ich heiße Robin Blase. Ich glaube, es ist relativ deutlich, wie das Robin Blase ist nicht ein cooler Name. Und dann musste ich mir halt überlegen, was ist cool Englisch? Und dann habe ich mich Rob Bubble genannt.
Niklas Hein ist heute auch da. Moin, Niklas.
Moin, ihr beiden, hallo.
Was ist denn dein Spitzname eigentlich? Hast du auch einen Nick?
Ja, tatsächlich hieß ich, hat man mich in meiner Jugend Nick genannt, aber ich bitte davon absehen, dass irgendwer, der das jetzt hört, das auch irgendwie tut, okay?
Niki. Ein wirklich Herzensgast von mir an den Start bekommen. Ich kenne Rob schon viele Jahre aus meiner Flow Forward Influencer Management Blase. Oh Gott, das ist ja total blöd, wenn man das sagt. Aber das ist ja egal, nützt ja nichts. Und wir haben mal zusammen uns auch intensiver beschäftigt, als wir das ganze Thema Professionalisierung des Influencer-Marketings und des Creator-Marketings gekümmert haben, als es darum ging, den Bundesverband Influencer Marketing zu gründen. Da hattest du ja auch schon damals noch vor uns sozusagen eine eigene Initiative auch gestartet. Und das fand ich alles immer sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich dich immer weiter sehr genau beobachtet. Aber bevor ich jetzt so viel über dich erzähle, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal kurz was zum Besten gibst zu dir.
Ja, wo soll ich anfangen? Also ich mache das schon sehr lange. Also ich glaube, wir beide sind schon so OG in diesem Business. Also ich habe tatsächlich angefangen mit 14, als ich diesen dummen Namen mir ausgedacht habe. Und zwar mit einem Podcast damals, lustigerweise, in der Zeit, wo Podcasts gerade ganz neu waren und es so diesen ersten Podcast-Hype gab, der dann relativ schnell wieder gestorben ist. Und ich hatte damals einen Podcast mit 14, der hieß damals auch schon Rob Bubble. Und da habe ich über Videospiele gesprochen. Also noch bevor die ganzen YouTuber mit Let's Plays angefangen haben, habe ich das quasi in Audioform gemacht. Und das war für die Zeit auch relativ erfolgreich. Und so habe ich quasi meinen Start damals so einfach durch Zufall so ein bisschen sehr früh bekommen, habe dann mein YouTube-Kanal war dieses Jahr 15 Jahre alt. Den habe ich im Dezember 2000, was war das dann? Sechs, ja, 2006 gegründet.
Krass.
Und habe dann so meine ersten Aufträge auch über diesen Podcast bekommen. Damals war es noch ganz cool, dass man Blogs schreibt. Da habe ich dann, glaube ich, damals für die Telekom, die hatte sowas, das hieß T-Community, wo sie so ein eigenes WordPress-mäßige Blog-Netzwerk aufbauen wollen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber da habe ich unter anderem dann Blogs für geschrieben und auch für andere Online-Dinger, also alles so als Teenager. So, welche Videospiele finden Teenager cool? Und dadurch ist dann so meine Liebe zu den Medien und zum Journalismus so ein bisschen entstanden und ich wollte das dann beruflich machen. Meine Eltern haben gesagt, studier bitte keinen Journalismus, das ist ein sterbender Beruf. Dann habe ich Schauspiel studiert, was natürlich viel sicherer ist. Aber durch dieses
Aber das fanden Sie
Schauspielstudium,
gut?
sie haben dann einfach gesagt, komm, wir unterstützen dich in allem, was du machen willst. So, Hauptsache, du lernst danach noch was
Ah,
Richtiges.
cool.
Und ich habe dann in dem Schauspielstudium lustigerweise für Philip DeFranco arbeiten können, weil ich in Los Angeles studiert habe. Philip DeFranco war damals, glaube ich, der sechstgrößte YouTuber der Welt. Und dadurch ist eigentlich sogar meine ganze Karriere dann gestartet, weil nur durch Zufall ich aus demselben Ort komme oder zumindest aus dem Nachbarort, in dem Mediakraft gegründet wurde. Und ich kannte den ersten Mitarbeiter von Mediakraft. Der erste Mitarbeiter von Mediakraft war zusammen mit mir im Konfirmationsunterricht. Und der hat dann bei mir auf Facebook gesehen, sodass ich dann, dass ich da irgendwie mit Philipp DeFranco so ein Video gemacht hatte, wo ich auch bei Philipp DeFranco in einem Video zu sehen war, hat mich da erkannt und war dann so, what? Warum bist du da? Ich bin hier gerade in so einem Startup in Deutschland. Und so ist es dann, als ich da nach Deutschland gegangen bin, um hier dann nochmal Film- und Fernsehproduktion zu studieren, bin ich dann direkt da angeworben worden und habe dann in Berlin quasi damals, so das, da gab es noch gar kein Berliner Büro, das mit aufgebaut. Und dann haben wir auch gemeinsam mit dieser ganzen Berliner Szene, die es damals gab, so aus LeFloid und den Space Fox, die alle so gerade so Up-and-Coming-Creator bei Mediakraft waren, haben wir dann zwei Kanäle gegründet, die eigentlich damals YouTube Originals werden sollten. Also die Idee war, dass YouTube dafür bezahlt. Das haben sie dann nicht gemacht. Das hat dann Mediakraft aus seinem Startup-Geld selber getragen. Und zwar Was geht ab und Texcalibur hießen die beiden Kanäle. Das war so ein News-Kanal für junge Menschen und ein Gaming-Kanal für junge Menschen, so ein Popkultur-Kanal. Und Was geht ab war auch unter den Top 100 Kanälen in Deutschland dann zu dem Zeitpunkt. Und da war ich halt auch vor der Kamera. Und so ist es dann gekommen, dass dann mein zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast 10 Jahre alter YouTube-Kanal plötzlich dann auch Aufmerksamkeit bekommen hat, weil die Leute halt immer nach mir gesucht haben. Dann sind sie auf den Kanal gekommen. Dann hatte der Kanal irgendwann 10.000 Abos, ohne dass ich ein einziges Video hochgeladen hatte seit meinem Video aus 2006. Und dann sozusagen, das ist die Geschichte. Seit dem Zeitpunkt bin ich Influencer quasi. So hat das dann angefangen.
Hast du noch Folgen von dem Podcast?
Der ist noch online, weil ich habe, glaube ich, gar keinen Zugang mehr zu dem RSS-Feed und du kriegst die Dinger nicht mehr runter, wenn die einmal online sind. Also wenn jemand klug ist und meine 14 Jahre alte Stimmbuchstimme hören will, wie ich mit 14 versuche, Videospiele zu erklären, wenn man Rob Bubble sucht in gängigen Podcast-Diensten, stößt man wahrscheinlich darauf, ja.
Das hat das noch kein Reaction-YouTuber drauf gekommen, da mal ein bisschen zu buddeln. Das ist ja interessant.
Ja.
Und das ist ja echt eine lange, lange Historie. Und du hast jetzt ja eigentlich, bist du jetzt von deinem persönlichen Storytelling und von deiner eigenen Heldenreise ja jetzt gerade mal beim Viertel, glaube ich, von dem, wo du heute stehst, oder?
Ja, also jetzt, das war so der Start. Ich kann das jetzt auch noch weiter ausführen. Ich weiß nicht, wie interessant das dann wird.
Aber wo stehst du heute?
Heute habe ich eine eigene Produktionsfirma, also eine eigene Agentur, das ist so ein Cross zwischen beiden. Also wir produzieren Brand-Channels für Unternehmen für YouTube, wir produzieren Podcasts, wir produzieren TikToks, wir produzieren für Funk auch viel, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich auch eine Sache fürs Fernsehen noch, so komplett andersrum, weil die quasi die YouTube-Kompetenzen jetzt fürs Fernsehen zurück einkaufen wollen, damit wieder mehr junge Menschen Fernsehen gucken. Und das so ein bisschen der eine Teil meines Jobs, also dass ich quasi diese Firma mitleite, und auf der anderen Seite stehe ich dann auch immer noch für meinen eigenen YouTube-Kanal vor der Kamera und für den eigenen Podcast Lästerschwestern, wo wir jede Woche über die Influencer-Szene lästern. Und dann habe ich auch noch Sachen, die ich auch als Moderator mache, also es ist sehr vielseitig, wir beraten auch noch Unternehmen. Also es ist so, ich tanze auf sehr vielen Hochzeiten, aber eigentlich dreht sich alles um dasselbe, nämlich ich versuche, die Kompetenzen, die ich jetzt in 15 Jahren Internet-Dinge als Creator zu machen, weiterzugeben und eben diese Perspektive dann auch in Brand-Channels oder in Funkproduktionen und so weiter mit reinzugeben.
Krass. Okay, ich glaube, da gibt es noch eine Menge, was wir gleich noch besprechen können, auf jeden Fall. Aber zunächst einmal möchten wir natürlich das Eis brechen, obwohl es jetzt schon ziemlich entspannt ja wirkt zwischen uns. Aber wir haben ja immer noch so eine Icebreaker-Frage für unsere Gäste vorbereitet. Und die heutige Frage: Wenn du noch eine Social-Media-Plattform verwenden dürftest, welche wäre das und warum?
Also wenn YouTube als Social-Media-Plattform zählt in diesem Kontext, dann würde ich sagen YouTube. Weil, also zum einen, weil ich YouTube als Plattform, so jetzt als Creator am meisten verdanke. Also da auch Sachen hochzuladen und da auch, glaube ich, immer noch das größte Potenzial für die Art von Inhalte ist, die ich produziere. Und auf der anderen Seite, weil es, was den Konsum angeht, auch am meisten bietet. Also ich habe einfach ich glaube, Instagram oder Twitter den ganzen Tag nur konsumieren, da ist irgendwann ein Limit erreicht, aber auf YouTube ist einfach die Vielzahl an Videos, die man angucken kann, immer noch am größten. Deswegen bin ich immer noch ein sehr großer Fan.
Ich glaube, man könnte aber auch 24/7 TikTok nach oben swipen, oder?
Das könnte man auch, glaube ich, ja.
Das wäre mal eine schöne Herausforderung. Wir machen ja das Buzzword-Bingo, hatte ich dir ja schon vorab auch kurz erklärt. Du hast dir 5 Begriffe wahrscheinlich aufgeschrieben, von denen du hoffst, dass wir sie sagen. Ist da schon was gefallen?
Nee, ich glaube, ich habe erst 2. Ich muss noch mal kurz weiter tippen.
Wir machen jetzt unseren Wochenrückblick, beziehungsweise was ist Spannendes passiert. Niklas, hast du Bock, da mal reinzuspringen in die Thematik, weil sie dich ja auch sehr, sehr kickt zurzeit?
Ja, was heißt, mich kickt das nicht? Das ist eher bei mir so eine Mischung aus FOMO und ich habe noch keine Ahnung davon und was ist es? Und dann liest man doch mal ein bisschen und denkt so, hä, das kann doch nichts werden. Das ist so die Gemengelage davon. Es geht um NFTs, um Non-Fungible Tokens. Das erste Mal, als ich das gehört hatte, dachte ich so, NFT bedeutet ja auch so dieses Near-Field-Technology oder sowas, ne, wo man irgendwie, dachte ich so, habe ich das überhaupt nicht gerafft im Kontext, worum es geht da überhaupt. Und jetzt langsam erschließt sich mir das mehr und mehr und mehr. Und es gab ja bei OMR einen Artikel letzte Woche, wurde ja dieser virtuelle Sneaker gedroppt. 3,1 Millionen Dollar wurde der Verkauf von, wie spricht man das Label aus? Artifact. RTFKT, I don't know. Robin, wie hast du das wahrgenommen, den Trend? Was passiert da? Wie stehst du dazu?
Also ich finde es sehr faszinierend. Ich habe jetzt auch gerade die Story gehört, dass ich glaube, ich weiß nicht, ich hätte dieses Meme von diesem jungen Mädchen, was vor einem brennenden Haus steht und so in die Kamera lächelt, als hätte sie gerade das Haus abgebrannt.
So ein, das klingt ein bisschen nee, scary. Das habe ich nicht gesehen.
So ein
gesehen.
Ganz bekanntes Meme, so ein kleines Mädchen, was sich quasi so zur Kamera dreht. Und es gibt ja, also es gibt ja ganz viele Leute, die sozusagen als Memes bekannt geworden sind, von irgendwelchen Fotos, die halt vor einem Jahrzehnt halt geladen wurden. Und die von diesem Meme hat jetzt quasi dieses Meme als NFT verkauft und hat dadurch sozusagen das Geld, was sie ja seit Jahren nicht sieht dafür, dass ihr Gesicht im Internet die ganze Zeit benutzt wird, sozusagen jetzt nachträglich so zurückholen können. Aber, und das ist halt das Verrückte bei NFTs, das ist ja rechtlich alles nicht ganz sauber. Also jemand hat jetzt die Rechte an diesem Bild, aber auch nicht wirklich. Also er hat ja nicht die Urheberrechte gekauft, sondern was gekauft wurde, was in der Blockchain verankert ist, ist die URL zu einem Ort, wo das Bild abgespeichert ist. Aber alle anderen Menschen nutzen dieses Bild ja seit 10 Jahren im Internet und jeder wird es auch weiter nutzen. Und die Bilder sind ja deswegen nicht gelöscht. Niemand macht jetzt irgendwie Copyright-Claims gegen dieses Bild, weil der NFT verkauft wurde. Es ist eigentlich mehr so eine Art Bragging Rights, so sagen zu können, so, ich hab's, es ist meins, genau. Aber alle anderen
nutzen es meins.
Also, wir haben da bei den Lester-Schwestern neulich auch mal eine Folge zu gemacht mit dem Simon von den Rocket Beans und der ist da großer Krypto-Fan und Experte. Und der hat uns viel dazu erzählt und seine Vision von NFTs war irgendwie so, ja, vielleicht irgendwann in 10, 20 Jahren, wenn sowas wie Google Glasses und Augmented Reality in unserem Leben verankert sind oder Virtual Reality oder was weiß ich, dann kann ich eben Leuten meine Sneaker digital ausstellen und dann kommen die mit ihren Google Glasses rein und sehen, bei mir im Schrank stehen lauter Virtual Sneakers, so die es eigentlich gar nicht gibt, die man nicht anfassen kann, aber man sieht sie halt mit seiner AR-Brille. Und das war so eine Sache, wo ich denke so, ja, okay, cool, kann ich mir vorstellen, dass das irgendjemand mal erfindet, aber es ist halt jetzt noch nicht erfunden. Das heißt, jetzt geben Leute Millionen von Euro aus für eine Technologie, die potenziell in der Zukunft vielleicht so einen Nutzen hat. Und wenn das tatsächlich entsteht, ist meine Meinung, wenn Apple und Google und Microsoft tatsächlich sagen würden, so, ja, okay, Augmented Reality ist jetzt das neue Ding, alle haben Brillen, mit denen sie irgendwie virtuelle Objekte den ganzen Tag im Raum sehen, dann werden die zu dem Zeitpunkt ja ihr neues Ökosystem darauf aufbauen und dann werden neue Schuhe dafür rauskommen. Nicht irgendwelche Schuhe, die vor 10 Jahren dann schon auf irgendeiner Blockchain verkauft wurden, werden dann nicht nachträglich plötzlich nutzbar sein. Also das ist so mein Gedanke dazu. Es geht aktuell, glaube ich, um zwei Dinge. Das eine ist, und das ist ja in der Kunstwelt auch so, das ist dieses so, guck mal, ich bin reich, ich hab's. Ich habe einen Künstler unterstützt, indem ich ihm sehr viel Geld gezahlt habe. Und das andere ist Spekulation. Also ganz viele Leute sehen das natürlich als Möglichkeit zu sagen, ich kaufe es jetzt billig und verkaufe es dann ein bisschen teurer. Und ich glaube schon, dass es so Kombinationen gibt, wo das Ganze rechtlich ja klar ist, also wo man eben das Bild dann erst runterladen darf, wenn man eben den NFT auch gekauft hat. Oder ich glaube, bei Finn Kliman war das ja so, der hat Musik verkauft und ich glaube, da kann man dann schon das irgendwie so ein bisschen auch so abrechnen, dass man eben sagt, okay, du hast jetzt die Rechte an der Musik und wenn jemand diese Musik samplet, dann bist du auch derjenige, der dafür Geld bekommt, weil du sie gekauft hast oder sowas. Ich glaube, das geht dann schon. Aber es ist eben so, aktuell kaufen halt Leute irgendwie so, geben halt 60 Millionen Euro für irgend so ein Bild aus, das man im Internet frei, kostenlos jederzeit sehen kann. Und anders als Wahnsinn. Die Mona Lisa kannst du es dir halt nicht physisch in dein Haus hängen, beziehungsweise Wahnsinn. Du kannst es dir genauso physisch ins Haus hängen wie alle anderen, die einfach auch das Bild ausdrucken.
Ich finde, das stretcht halt den Begriff von Kunst so lustig. Ne? Also im Prinzip kann ja Reichweite halt irgendwie irgendwas erschaffen, auf mit Paint drei Striche malen und sagen, das ist jetzt das einzige Dokument, was es dazu gibt. Und deswegen ist es, genau, es ist ja auch schon passiert, so ungefähr. Wo hört das dann, ne? Also ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Ich kann es gar nicht erfassen, was das bedeutet eigentlich in Zukunft. Ja. Das ist schon echt abgefahren. Also sagst du nicht, ja. Ich soll meine 80 Bitcoins, die ich noch habe, einlösen und mir jetzt nur noch die digitale Kunst kaufen, würdest du mir jetzt nicht empfehlen?
Ich würd's dir, glaube ich, nicht empfehlen. Also es sei denn, du machst es halt wirklich, um irgendjemanden damit zu unterstützen. Ich glaube, dafür ist es halt cool. Also ich glaube, es hat jetzt gerade so eine Möglichkeit, so Creator zu supporten, Künstler zu supporten, digitale Künstler auch irgendwie zu supporten, auf eine Art und Weise, die halt vorher nicht möglich war. Und ich glaube, das Konzept dahinter ist ein cooles, aber es ist noch nicht ausgereift. Also jetzt gerade ist es halt so dieser Gold Rush, dass alle irgendwie sich irgendwelche Sachen kaufen wollen, aber es gibt noch nicht so wirklich Nutzen. Also es gibt tatsächlich, da haben wir auch bei uns im Podcast drüber gesprochen, es gibt so Anwendungsmöglichkeiten, wo ich es cool finde. Also zum Beispiel CryptoKitties. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist auch schon viel älter als dieser NFT-Hype. Das ist ganz am Anfang, 2017, als dieser erste Bitcoin-Hype kam, gab es das schon. Und da kauft man quasi eine digitale Katze und das ist aber gleichzeitig ein Spiel. Also es gibt eine ganze Oberfläche, die grafisch gestaltet ist, wo du diese Katzen dann handeln kannst. Jede Katze sieht komplett anders aus und du kannst diese Katzen auch züchten. Das heißt, du kannst, wenn du zwei Katzen hast, kannst du die quasi miteinander sich fortpflanzen lassen und dann kommt eine neue Katze raus und diese neue Katze wird dann quasi auf der Blockchain erstellt. Das heißt, du kannst sie dann auch wieder verkaufen und da haben eine Menge Leute sehr viel Geld gemacht, weil sie quasi coole Katzen gezüchtet haben, weil in dem Code dann gleichzeitig verankert ist, dass die spezifische genetische Eigenschaften vererben. Und dann gab es halt dann eine Katze, die hat Regenbogenhörner und ein Leopardenmuster und dann ist die halt für echt viel Geld verkauft worden. So solche Sachen sind dann da möglich. Und ich glaube, in so einem Kontext ist es dann wieder cool, weil es dann sowas Spielerisches hat. Aber wenn ich einfach irgendwie so ein Bild kaufe und das Einzige, was da verfügbar ist, ist eine URL, wo ich das abrufen kann, weiß ich jetzt nicht, was da der Mehrwert sein soll, außer dass ich vielleicht einen coolen Künstler unterstützt habe und dass ich sagen kann, guck mal, ich war's.
Ja, ich glaube, das ist halt so, da entsteht halt was völlig Neues mit völlig neuen Möglichkeiten und das ist das, was wir mit unserem beschränkten Verstand jetzt damit machen können. Aber ich glaube, es entstehen halt komplett neue Sachen, wo ich dann zum ersten Mal wahrscheinlich mit 70 Jahren auf meinen Enkel gucke und ich nicht mehr verstehen werde, was er da macht. Ich denke immer so, was muss da kommen, dass ich es nicht mehr check, aber ich bin mir sicher, dass es kommen wird. Und ich glaube, da fängt es so langsam an für mich, wo ich sehe, krass, das ist einfach so ein völlig neuer Playground, der da jetzt entsteht. Ja, ich werde es wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr erfassen können. Mal gucken.
Also ich habe zum Beispiel die Idee gehabt, das wäre mega geil, wenn man quasi so Crowd-Investing in YouTube-Videos machen könnte oder sowas. Also man sagt so, hey, keine Ahnung, Leute kaufen sich einen Anteil an dem YouTube-Video und dann kriegen sie auch die Werbeeinnahmen ausgeschüttet, aber sozusagen so tragen die das Risiko, ob es viral geht oder nicht. Und ich habe aber die ganzen Produktionskosten gedeckt und kann einfach was Geiles machen. So, das könnte ich mir vorstellen, dass das mal funktioniert oder so. Aber auch da gibt es sicherlich dann rechtliche Hürden, weil sowas ist natürlich dann so, was Investitionen angeht, wieder krass reglementiert, dass da nicht irgendwelche Leute am Ende mit dem Geld einfach abhauen. Und da gibt es halt, glaube ich, in Deutschland und auch in den USA jetzt nicht unbedingt so das rechtliche Framework, mit dem das möglich ist bisher.
Ist das aus dem Wunsch entstanden, nachdem du ein Jahr lang jedes Product Placement angenommen hast oder jede Markenkooperation angenommen hast und darüber ein Video gemacht hast, damit du es dir leisten kannst, so ungefähr?
Wie ist das mit dem Bingo? Ich habe jetzt gerade ein Wort gehört.
Oh, Product Placement oder welches war's?
Das Wort war Product Placement, ja.
Naheliegend. Ja, dann kannst du jetzt einen Strich machen. Jetzt achte ich da auch ein bisschen mehr drauf, stimmt. Ich habe das jetzt gerade auch völlig aus den Augen verloren. Ja, aber es ist so ein bisschen daraus entstanden, weil da bin ich wieder so, als ich das Video nämlich gesehen habe, dachte ich, ich will unbedingt mit dir quatschen, weil ich fand es so gut. Weil das zeigt ja so ein bisschen auch die Landschaft, wo nicht nur YouTube ja auch hingekommen ist, dass es einfach zum einen viele zweifelhafte Produkte gibt, aber auch zum anderen viele, denen das egal ist, was für ein Produkt es ist, aber es trotzdem, aber es gibt Geld. Deswegen baue ich es irgendwie ein. Diese Einstellung finde ich ja selber ein bisschen schwierig, aber ja, es ist einfach da. Hm. Was hast du eigentlich für ein Feedback auf dieses Video gekriegt? Oder vielleicht erzählst du noch drei Sätze dazu, wie das entstanden ist.
Also die Idee ist eigentlich auch in unserem Podcast entstanden, weil wir haben irgendwann mal angefangen, die dümmsten E-Mails der Woche vorzulesen, weil man kriegt als Influencer einfach richtig weirde Anfragen. Und irgendwann haben wir angefangen, das ist einfach nur lustig, wir müssen diese Anfragen zu Content machen. Ja. Und haben halt angefangen, die vorzulesen. Da waren halt dann, also es ist einfach ganz oft in seltsamen Sprachen, also teilweise so Englisch, Deutsch,
Asiatisch,
Google Translate offensichtlich, ja, irgendwie einfach nur übersetzt.
Ich kenne das ja von meiner Frau, das ist auch der Wahnsinn, was da immer kommt. Das liest sie mir auch immer vor, das schickt sie mir und ich muss mich immer totlachen.
Also es ist einfach richtig skurril und dann sind zusätzlich auch noch die Produkte skurril. Und niemand antwortet darauf. Also gehe ich einfach mal davon aus, weil das ist einfach nicht seriös und ich hätte auch in vielen Fällen Angst, weil ich zum Beispiel hatten wir eine Anfrage, wo jemand meinte dann so, ja, kauf du das Produkt auf Amazon und gib uns dann auch noch eine 5-Sterne-Review und dann zahlen wir dir hinterher das Geld über PayPal zurück. Ich meine, so das Geld werde ich doch nie wiedersehen. Ihr versucht einfach so Leute dazu zu bringen, euer Produkt irgendwie zu kaufen. Und ich habe halt gedacht, was würde denn passieren, wenn wir mal antworten? Und diese Idee ist eigentlich dann im Podcast entstanden. Da haben wir einfach angefangen zu antworten und dann haben die tatsächlich auch angefangen, uns einfach diese Produkte zu schicken. Also ohne irgendwelche Verträge, ohne dass das auch irgendwie abgemacht war, was wir dafür leisten müssen. Die meinten einfach nur so, hey, wenn du es in ein Video einbaust, oder ich habe dann meistens einfach zurückgeschrieben, die meinten, die wollten dann immer ganz viel und meinten so, kannst du eine ganze Produktreview machen? Dann habe ich immer so, hey, ich mache auf meinem Kanal gar keine Produktreviews, aber wenn ich es mir schickt, ich baue es garantiert in ein Video ein, irgendwann in der Zukunft. So. Und dann haben sie es immer tatsächlich geschickt. Und so ist dann dieses Video entstanden, dass ich dann einfach geguckt habe, okay, wir haben jetzt ein Jahr lang geguckt, was kommt dabei rum, wenn man auf diese Fragen antwortet. Und was sind das für Produkte? Und dann wollten wir denen natürlich auch was zurückgeben und haben dafür dann aufwendige Werbevideos produziert für diese Billo-Produkte, die sie uns geschickt haben. Und wir arbeiten jetzt gerade schon an dem zweiten Video, weil diese Anfragen nicht aufgehört haben. Also sind schon wieder dieses Jahr eine Handvoll richtig lustige Anfragen reingekommen.
Was gabst du so für ein Feedback aus der Community und aus der Branche?
War super positiv. Also ich glaube, alle fanden es extrem lustig, weil ich glaube, jeder, der in der Branche arbeitet, das kennt, aber keiner auf die Idee gekommen ist, das bisher zu beantworten.
Schon geil, das muss ich mir angucken, wie ihr das gemacht habt.
Und also das Feedback war einfach nur, alle fanden es super lustig. Ich glaube, niemand hat das Ganze so aus dieser Perspektive gesehen, die du gerade angesprochen hast, nämlich dass so auch es ein bisschen bloßstellt, wie das teilweise funktioniert. Also, dass diese Marken einfach auch einfach blind an irgendwelche Verteiler ihre E-Mails raushauen, so in der Hoffnung, dass irgendjemand anbeißt, weil sie sozusagen so erhoffen, dass ihr Produkt sich mega verkauft.
Geil sind auch die Verteiler, wo die Adressen nicht im BCC sind, sondern wo alle Adressen einfach im kompletten Verteiler sind. So. Und irgendwie, und dann sagt Joanna auch immer, ach, guck mal, hier ist noch die Mailadresse von der. Das ist immer geil.
Datenschutzfreund sozusagen. Aber eigentlich ja ganz praktisch, Niklas, dann kannst die, wenn solche Mails kommen, nutzt ihr die dann für oder nicht oder doch, um dann auch neue Influencer anzuschreiben?
Eins der Learnings, wir haben ja auch bei unseren Brands, ich weiß nicht wie viel, 8.500 in so einem CRM aufgebaut und eins der Learnings, die wir gemacht haben, ist halt, dass die persönliche Beziehung der Ansprechpartner und der Creator oder der Influencer am wichtigsten ist. So, das ist halt einfach das, aus meiner Sicht, das aller gefährlichste, mit Personen, Marken, mit Reichweite zusammenzuarbeiten und die halt wie Media halt zu nutzen so und so anzusprechen. Und je anonymer und je unpersönlicher, desto mehr wird da jemand berechtigterweise sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, meine ich. Also ist ja auch komplett richtig. Also ist meine Haltung dazu.
Du hast ja, Robin, eine eigene Produktion gegründet, richtig cool, GmbH. Mhm. Ist die auch so ein bisschen daraus entstanden, weil ihr macht ja genau auch sowas, glaube ich. Ne? Ihr macht ja nicht nur einfache Produktion, sondern ihr kümmert euch ja auch um, ich nenne es mal, geile Placements. Also wenn jetzt wahrscheinlich auch jemand kommt und sagt, wir brauchen hier für Electronic Arts das neue Game und mit dem und dem Talent zusammen, dann kommt ihr ja auch oft ins Spiel. Ist das ein bisschen aus der Motivation entstanden, so geileren Content zu machen? Oder wie kam das?
Also eigentlich ist es aus der Sache entstanden, dass wir das schon sehr lange gemacht haben, aber halt ohne Firma. Also ich habe das sozusagen, seitdem ich irgendwann bei Mediakraft gekündigt habe, habe ich das sozusagen als Freelancer nebenher gemacht. Und irgendwann wurden diese Projekte halt immer größer und auch der Budgetrahmen immer größer. Und es hat dann, also letztendlich der entscheidende Punkt war dann, als wir das Ganze mit Nerdscope gemacht haben. Nerdscope war mal eine Fernsehsendung. Es war mal eine Sendung auf 1 Plus mit mir, LeFloid, Frodo-Apparat, David Hein. Und wir haben so ein, das also waren so die Vorzeichen von Funk so ein bisschen. Die haben quasi damit so ein bisschen getestet, wie wäre das denn, wenn wir mit YouTubern zusammenarbeiten. Und da waren wir das allererste Projekt und das lief noch auf 1 Plus, auf den Fernsehsender, den es dann nicht mehr gab, weil das Ganze dann zu Funk wurde. Und gleichzeitig aber auf YouTube, und es lief auf YouTube sogar, bevor es im Fernsehen lief. Also das war zu dem Zeitpunkt ganz neu. Ich glaube, sowas wie mit Neo-Magazin läuft in der Mediathek und dann erst im Fernsehen, das gab es erst danach. Also wir waren so eine der ersten, die so 2 Tage vorher schon auf YouTube liefen, bevor sie im Fernsehen waren. Und haben dann auch mit diesen YouTube-Videos jedes Mal so 250.000 Views generiert, weil es war auch ein sehr erfolgreiches Format dann auch auf YouTube. Mhm. Und irgendwann kam dann Funk und dieses Projekt wurde dann leider eingestellt, weil es da so ein paar rechtliche Schwierigkeiten gab mit, inwiefern der Kanal monetarisiert werden darf, wenn es öffentlich-rechtlich ist und nicht und so. Das war vorher kein Problem. Und das, als dann Funk kam, haben sie da klare Regeln dafür aufgestellt und dann hat das einfach mit dem Business-Konzept von LeFloid und diesem Kanal Dr. Floyd nicht mehr so richtig zusammengepasst, weil die halt einfach auf dem Kanal auch ihre anderen Videos hochgeladen haben und dann hätte man das irgendwie splitten müssen. Das war alles super kompliziert und dann haben die einfach gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Und wir hatten aber die Rechte an dem Format. Und haben dann gesagt, gut, dann machen wir es einfach weiter, weil es ein super lukratives Format. Und dann haben wir halt angefangen, das zu verkaufen. Und das war so das erste Mal, dass wir auch wirklich angefangen haben, proaktiv rauszugehen und zu sagen, guck mal, wir haben hier ein Format, da ist ein Floyd dabei, da bin ich dabei, da ist David Hein dabei, da ist ein Fotoapparat dabei, da sind 4 große Influencer dabei. Das ist ein etabliertes Format, das macht jedes Mal 250.000 Views. Wir können euch quasi wirklich 250.000 Views jede Woche garantieren. Mhm. Und sind dann halt rausgegangen, haben dafür quasi kreative Placements dann auch verkauft. Wir haben zum Beispiel ein richtig krasses gemacht mit Sky für Game of Thrones, wo wir auch Tom Dagier dabei hatten, also der Schauspieler, der den Faceless Man in Game of Thrones spielt, war einer der Charakter und haben halt richtig aufwendige Product Placements gemacht, wo dann auch, ich glaube, also in dem Placement war noch Kelly, Mrs. Vlog, Phil Laude, ja, Leila Lowfire, also wir hatten irgendwie ganz viele Leute dann plötzlich in diesem Video auch noch als Leute, die dann, also Pietsmeet war auch noch dabei, also war riesig, ne, haben wir einfach so ein riesiges Ding dann produziert und das fanden wir aber super spannend, aber das war halt dann der Punkt, wo sozusagen Produktionskosten mehrere 10.000 Euro waren, wo einfach klar war, so das möchte ich als Privatperson nicht an Ausgaben tätigen, bevor ich die Rechnung stelle. Wir brauchen eine GmbH. Weil man geht ja da immer in Vorleistung eigentlich, ne? Also wir mussten alle Kameraleute, Locations, auch die Influencer und so weiter, alle bezahlen und dann irgendwann 30 Tage später ist dann die Rechnung von Sky überwiesen worden. Und
wenn es gut ist, in 30 Tagen später.
Wenn 30 Tage ist, wenn es gut ist, ja. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die ganz toll gezahlt haben und sehr pünktlich waren. Aber das waren halt dann so Momente, wo wir dann einfach gesagt haben, so, da muss eine Firma her. Und dafür haben wir eigentlich dann diese Firma gegründet. Und ich habe aber vorher auch schon als Freelancer ja eben meinen Kanal gemacht, Podcast, solche Sachen alles schon angedacht. Und wir haben dann auch schon Unternehmen beraten, was Brand-Channels anging und so weiter. Und das haben wir dann einfach alles in diese Firma reingepackt. Und dann ist das einfach exponentiell gewachsen von da an.
Du, Niklas.
Ja.
Ich muss dir was gestehen.
Jetzt kommt's.
Ich bin süchtig.
Wonach?
Ich bin süchtig nach individualisierten Produkten.
Geil, mit deinem Gesicht drauf.
Nee, mit unserem Logo drauf zum Beispiel.
Boah, Bissfluencer.
Genau, ich zeig dir mal was, gucke mal.
Alter, eine Handyhülle.
Sieht das geil aus, oder was?
Ja, Hammer, ey, her damit.
Aber noch viel krasser, was steht hier auf meinem Shirt?
Bissfluencer?
Ja, da drunter da, der Spruch, guck mal, woher kennst du den?
Ach, Support ist kein Mord.
Ja, ist das krass?
Ja, das hat die Caro Kauer ja gesagt.
Ja, und da habe ich mir ein T-Shirt von gemacht und das schicken wir dir jetzt auch. Sowas also nicht das einfach. Getragene, das ist ein bisschen ugly, aber sowas ähnliches würde ich dir schon ganz gerne schicken. Also ich bin bei Printful, unser Partner, es schockt einfach derbe, weil wir können so geil unseren eigenen Merch basteln und es ist so easy peasy, dass selbst so ein alter Mann wie ich das noch kann. Und weißt du, was das allerkrasseste ist? Ich habe meinen eigenen Gutscheincode.
Du alter Influencer.
Ich bin der krasseste Typ. Ich bin am Zenit angekommen. Mit Bizfluencer 15 kannst du dir auch solche Shirts basteln und kriegst 15% auf den Endpreis.
Und
solltest jetzt, du mal ausprobieren.
Und jetzt kann ich wahrscheinlich, jetzt wäre nur das absolute Highlight, wenn ich als Brand sogar für meine Kunden das dropshippen könnte, oder?
Ist überhaupt völlig easy. Du kannst deinen eigenen Shop da aufmachen, Schmerz. Drei Klicks und fertig ist die Laube. Lass das mal machen, lass mal endlich reich werden.
Let's go. Bizfluencer 15.
Ich baue was auf, ne? Schick dir den Link.
Danke.
Bis später. Tschüss. Wie viele Leute seid ihr da jetzt?
Inzwischen sind wir 15.
Ach krass. Richtig fetter Produktionslader. Aber ich fand das ganz interessant. Übrigens hast du Le Floyd gesagt, den habe ich jetzt statt DeFranco genommen.
Mist.
Den habe ich jetzt abgestrichen. Da bin ich schon mal ganz happy. Ich erinnere mich doch sehr genau an diese Produktion, weil ich dachte, krasses Ding, das waren ja auch nicht nur ein Video, es war, glaube ich, auch mehr, es waren ja auch mehrere auf den verschiedenen Kanälen der Talents und so weiter. Und wo du jetzt nämlich Sky sagtest, da fiel es mir wieder ein. Sky war ja mal der Big Spender vor ein paar Jahren, wo doch jeder zu Felix Hummel gelaufen ist und gesagt hat, müssen wir was miteinander machen, weil das ja bei Buzzbird sehr exklusiv war. Aber du sagst, 10K plus Produktion. Also das hat ja, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50.000 Euro wahrscheinlich gekostet.
Ja.
Und das müsstest du, Niklas, müsstest du dir das mal angucken, wenn du das siehst und das jetzt nicht wüsstest, dass es sozusagen 10K plus gekostet hat, würdest du sagen, das ist ein hoch sechsstelliges Budget. Weil ich glaube, so klassische Filmproduktionen, keine Ahnung, oder Markenfilm oder so, eben die sonst Werbung machen, würden für so etwas ja ein Vielfaches verwenden. Und das ist ja auch so, was ich so fast disruptiv fand oder auch immer noch finde, dass durch Leute wie euch, die erst Creator waren, dann und mit kleinen Mitteln gelernt haben, geilen Content zu produzieren, plötzlich dann doch noch eine etwas bessere Kamera in die Hand nehmen und dann das Ergebnis noch so viel, viel besser wird und kaum noch zu unterscheiden ist von den super Hochglanzproduktionen. Ist das, wie hast du das so für dich in den letzten 10 Jahren wahrgenommen, eigentlich, was diesen Qualitätssprung auch anging und von den Kostensprung?
Ja, das hat sich krass entwickelt, ne? Also ich glaube, das hätte man sich damals überhaupt nicht vorstellen können. Also es ist wirklich auch ein exponentielles Ding irgendwie gewesen, so, ja, also ich weiß nicht, früher haben halt alle YouTuber haben irgendwie erstmal die Canon Legria gehabt und das war irgendwie alles so Fisheye-Vlog-Content und irgendwie die Idee, hochqualitative Sachen zu machen, gab es irgendwie noch nicht so, gab natürlich so ein paar Sachen, so wie Ape Crime, die dann angefangen haben, irgendwie krasse Sketche auch mal zu produzieren oder Waititi, so das waren dann so die ersten Momente, wo dann auch so ein bisschen Geld reingesteckt wurde, aber das waren dann auch immer noch offensichtlich Webvideos, also da war dann auch die VFX waren so super liebevoll, aber trotzdem extrem billig gemacht und ich glaube, das kam dann tatsächlich auch wirklich einfach dadurch, dass die Kameras einfach sehr viel günstiger geworden sind, auch Rechenleistung und sowas, wie dass man was mit VFX alles machen kann und so weiter, ist sehr viel günstiger geworden und die Budgets sind halt einfach gestiegen und ich glaube, davon hängt es halt auch echt ab. Also am Anfang, wenn ich YouTube-Videos gedreht habe, dann habe ich einen anderen YouTuber gefragt, ob der meine Kamera hält. So. Das war's. So, wir haben einfach, man hat sich so gegenseitig geholfen. Man hat einfach so, halte du mal die Kamera, dann halte ich bei dir die Kamera. Und keiner von beiden war in irgendeiner Form ein ausgebildeter Kameramann. Und jetzt heutzutage buchen wir einfach den gleichen Kameramann, der die ganzen Werbespots, die du gerade angesprochen hast, auch sonst filmt, wenn er nicht für uns das macht. So, das ist der gleiche Typ.
Wobei ihr wahrscheinlich nicht, ich behaupte, eine Produktion, wenn ich sie bei euch buche, ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, als wenn ich sie bei so einem Hochglanz 30-Sekünder-Produktion buchen würde, oder?
Ja, absolut, aber die Key-Positionen sind von denselben talentierten Leuten besetzt, der Dreh ist halt nur viel kleiner.
Ja, aber ihr zahlt dem dann ja jetzt auch nicht auf einmal 200 Euro und bei der anderen Produktion kriegt er 1200 Euro Tagessatz, sondern ihr werdet ja jetzt auch nicht irgendwie für Selbstkostenpreis arbeiten, ne?
Nee, der kriegt bei uns auch seinen Tagessatz, den er bei den größeren Produktionen auch nimmt, nur, und das ist, glaube ich, so dieser YouTube-Spirit, bei uns sind halt viel mehr Positionen in einer einzigen Person vereint. Und anstatt, dass du am Set 50, 60 Leute hast, haben wir halt eine Person, die sozusagen, die hat sich das ausgedacht, die macht die Regie, die guckt dann im Schnitt drüber. Wir haben eine Person, die macht Kamera und kümmert sich aber dann auch ums Licht und eigentlich auch um den Ton und so. Also diese ganzen großen, was auch Vorteile haben kann, klar, wenn man das macht, je nach Umfang ist das auch sinnvoll. Aber ich glaube, dass viele von diesen ganz großen Produktionen auch noch in so einem Mindset einfach feststecken, dass sozusagen du brauchst drei Lichtassistenten, aber es ist, sagen, man kriegt es auch ohnehin, wenn man ein bisschen kreativ daran geht. Sozusagen. Also hat beides seine Vorteile. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, dass solche großen, also die sehen auch noch mal besser aus, als das, was wir machen. Nur für YouTube ist das halt oft nicht notwendig. Weil
sieht das denn der Endkonsument?
Das ist halt genau das Ding. Tut er eigentlich nicht. Also klar, du kannst, also wenn die Idee gut ist, und das ist, glaube ich, das, was bei uns eher mehr im Vordergrund steht. Wir sagen, die Idee muss gut sein und dann brauchst du eben nicht drei Lichtassistenten, sondern du hast einfach das sieht hochqualitativ aus, aber zu sagen, ob da jetzt noch im Hintergrund irgendwie jemand gehazed hat und das Licht sich schön von der Pflanze, so, das ist dann egal. So, das Hauptsache, die Idee war geil. Und auf YouTube, wenn die Leute es auf dem Smartphone angucken, merken sie es eh nicht.
Das stimmt. Ja, du hast ja diese gesamte, das finde ich halt spannend, diese gesamte Entwicklung von Legria, Simon Unge, Style irgendwie, bis jetzt die Leute, Felix von der Laden kauft sich eine 8K Red-Kamera. Hast ja sozusagen den ganzen Weg durchgemacht. Ich fand, es gab aber auch so einen Punkt vor ein paar Jahren, wo dann nämlich irgendwann das so lustig umgesprungen ist zwischen, erst war einfach, ja, der Video-Content ist, oder der qualitative Content ist nicht gut, aber der Inhalt ist geil. Man wurde gut unterhalten. Mhm. Nur noch darum, wer den coolsten Style macht, also dass die Bilder einfach richtig cool sind, aber dann wurde dann irgendwann der Content ja so schlecht. Ich finde, das hat auch vor ein paar Jahren YouTube so ein bisschen in so eine Krise geführt, dass die Leute auch gemerkt haben, ja, es sieht zwar alles toll aus und jeder will geile Produktion machen, da musst du auch mal ein Ferrari durch die Gegend fahren und so weiter. Und irgendwann blieb aber auch die Idee aus. Und jetzt kommt TikTok nämlich. Und da hauen die Leute, es ist, finde ich, so, TikTok ist ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, so wie YouTube vor 10 Jahren. Da machen, ja, da auch, da gibt es Hochglanzdinge, aber es lebt ja auch von guten, also von Content, der jedenfalls meine Aufmerksamkeit hält. Und ich finde, das fehlt YouTube ja sehr viel.
Also ich glaube, dass TikTok auch ein super, also ich finde, das hat man immer wieder gesehen, ne? Also auch bei Vine, also wie viele von den größten YouTubern in den USA aktuell von Vine eigentlich kommen, ist richtig faszinierend. Also auch die Logan-Brüder, David Dobrik, solche Leute, die sind alle eigentlich auf Vine groß geworden und dann hat Vine dicht gemacht, die sind alle zu YouTube gegangen und haben das dann da auch trotzdem geschafft, auch in längerer Form die Leute und ihre Aufmerksamkeit zu halten. Und ich glaube, dass bei TikTok das Gleiche ist. Also durch diese neuen Produktionsmöglichkeiten, die eben in der App, du musst gar nichts können eigentlich, außer die App gut zu bedienen, die geben halt, und Smartphones haben immer bessere Kameras und so weiter, das heißt, du hast schon eine gewisse Produktionsqualität, dann hast du vielleicht noch ein Ringlicht gekauft für 50 Euro auf Amazon oder so und dann bist du eigentlich fertig, so, mehr brauchst du nicht. Und da kannst du super kreative Sachen machen, auch in ganz kurzer Zeit, und durch diese Kürze musst du halt auch viel mehr kreativen Output haben und dadurch schwimmt so eine ganz neue Generation an super kreativen Leuten, die eben keine großen Produktionsmittel zur Verfügung haben, nach oben. Und das ist, glaube ich, so, ja, das ist so die neue Generation an Creatern, die sicherlich dann auch irgendwann mal rübergehen zu YouTube, weil dann die TKPs da höher sind oder so, ne, aber
Guckt ihr euch da so Leute auch genauer an, ob es da Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist bei TikTok auch extrem gut gelöst. Also, die haben ja diesen Creator-Marketplace, also die haben ja quasi das, was so ein Reach Hero oder ein Buzzword und so weiter für YouTube sozusagen mühsam erst aufgebaut haben, direkt in der Software integriert, was meiner Meinung nach viel klüger ist, weil sie dadurch auch einen Anteil vom Kuchen haben können. Aber das macht es auch super einfach da reinzugucken und zu gucken, ah, wer ist denn jetzt gerade hier, wer hat jetzt gerade 100.000 Follower, gucken wir mal rein.
Ja, das ist echt eine spannende Sache, das geht dann natürlich. Aber es geht ein bisschen an unserem klassischen Geschäftsmodell ja zum Beispiel vorbei oder meinem Modell der Managements und Co. oder der Vermarkter, da lässt du jetzt ja langsam, wird dieser Middleman ja vielleicht auch ein bisschen obsolet. Das finden ja auch nicht alle gut. Aber mal gucken, wo da die Reise hingeht. Sag mal, hattest du eigentlich in deiner, jetzt sagst du, 15-jährigen YouTube-Creator-Karriere eigentlich auch so Momente, wo du dachtest, nee, scheiße, ich schmeiß hin, ich gehe jetzt doch, ich höre auf das, was Mutti gesagt hat, und jetzt mach jetzt doch nochmal eine Banklehre oder sowas?
Also ich glaube, seit 2012 nicht mehr. Also dazwischen habe ich ja auch lange Zeit gar nichts gemacht, außer zu konsumieren. Also zwischen diesem ersten Video 2006 und dann 2012, als ich dann bei Philipp DeFranco war, da war ja auch lange Zeit dann nichts. Da habe ich zwar noch Podcasts gemacht und so, aber da war YouTube für mich eher mehr so ein Hobby, was ich sehr intensiv verfolgt habe, was ich super spannend fand, wo ich mir auch vorstellen konnte, da wieder mehr zu machen. Aber ging ja noch zur Schule, habe dann studiert und so. Das war dann mehr so, ich habe das dann eher beobachtet. Aber ab 2012, also als ich in Amerika war und da gesehen habe, was mit YouTube jetzt schon möglich ist, also dieses Büro von Philipp DeFranco, das war quasi ein riesiger Flugzeughänger quasi fast schon. Also es war riesig. Da hat er seine Videos gedreht. Damals wurde dann SourceFed gegründet. Das war auch ein YouTube Original Channel, wo YouTube quasi 1 Million für ausgegeben hat. Und ich glaube, als ich da war, wurde das, also da war seine Firma auch schon von Discovery gekauft. Also Discovery hat dann hat das dann komplett geschluckt quasi. Und ihm da, glaube ich, auch Millionen für gezahlt. Ne? Und das war ein riesiges Unternehmen. Aber es war so ein riesiges Unternehmen, was halt irgendwie 2 YouTube-Kanäle produziert hat. Und das ist bis heute auch so ein bisschen meine Inspiration für das Business, was wir hier aufbauen. Weil ich das einfach richtig faszinierend fand. So diese Sammlung aus unglaublich kreativen Leuten, die einfach nichts gemacht haben, außer den ganzen Tag zusammen YouTube-Videos gedreht haben. Und davor kann ich das halt nur so, dass ich alleine in meinem Zimmer eine Kamera aufgestellt habe und alleine was gedreht habe. So. Und das war halt aber so ein, das war wirklich so eine, alle super jung, keiner da war über 30. Und alle haben einfach Bock gehabt, sind jeden Tag gerne zur Arbeit gekommen, hatten das Gefühl, so wir produzieren auch jeden Tag was. Also es kam ja jeden Tag dann auch was online. Das heißt, man hat auch jeden Tag dieses Erfolgserlebnis von wegen so, ah, da haben sie wieder geile Kommentare reinbekommen und so. Und das war super motivierend und das hat mich echt mich sehr inspiriert. Also ab diesem Moment war für mich eigentlich ganz klar, da geht es nur noch nach oben. Das ist richtig krass, weil das war ja noch so ganz am Anfang, da gab es in Deutschland das noch gar nicht und es war schon, hat sich abgezeichnet, dass das alles auch nach Deutschland kommt, was damals da schon möglich war.
Nichtsdestotrotz gab es wahrscheinlich auch ganz schöne Durstphasen, um das auch finanziell zu überbrücken wahrscheinlich, oder? Weil du bist ja nicht gleich Tag 1 durchgebucht worden von Brands oder bis zu Funk gab es noch gar nicht. Wie hast du das, was gab es da für dich für Momente?
Also tatsächlich nicht, weil ich bin ja dann aus Amerika zurückgekommen und habe direkt bei Mediakraft angefangen. Und dann habe ich quasi bei Mediakraft gearbeitet, während ich studiert habe. Und dadurch war ich komplett finanziert. Und dann habe ich bei Mediakraft gekündigt und habe an demselben Tag, wo quasi, also an dem letzten Arbeitstag, den ich hatte, kam jemand von Studio 71 auf mich zu und hat gesagt, hey, wir machen so ein Projekt, das heißt The Mansion. Hast du nicht Bock, da dabei zu sein? Da sind wir nach L.A. gezogen für einen Monat. Und ich war, glaube ich, so 2 Monate da. Mit Gronkh und Sarazar und Kelly Mrs. Vlog und Fabian Sigismund und David Heine. Wir haben da alle zusammen in der Villa gewohnt und da zusammen Videos gemacht. Und da war ich quasi dann auch vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera ein bisschen kreativ und noch mitgedreht und geschnitten und so. Und dadurch hatte ich direkt noch einen dritten super erfolgreichen YouTube-Kanal quasi, den ich dann mit aufgebaut habe unter meinen Referenzen. Und danach kamen eigentlich nur noch Anfragen und nur noch neue Projekte. Dann haben wir ja 301 Plus auch gegründet, also was du vorhin schon angesprochen hattest, dieser Vorläufer von dem, was dann der Verband für Influencer-Marketing auch machen wollte. Und damit kam natürlich dann auch noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses ganze Ding. Und dann habe ich halt angefangen, YouTube-Videos zu machen. Da kamen die ersten Placements, ich habe viele Beratungssachen gemacht. Und dann kam relativ zeitnah auch schon Nerdscope. Also das war dann auch schon 2014, glaube ich, oder so. Oder 2015. Und dann haben wir das produziert. Dann habe ich quasi, nachdem das bei Funk raus war, die eigene Firma gegründet und dann jetzt innerhalb von 3 Jahren quasi von wir gründen das jetzt und ich habe meinen Schreibtisch in demselben Studio, in dem wir Nerdscope gedreht haben und produziere das quasi alleine zusammen mit meiner Freundin zu. Wir haben 15 Mitarbeiter und ein riesen Büro und noch einen kompletten Studiokomplex quasi, wo wir unsere ganzen Sachen produzieren.
Was unterscheidet da so dein Weg von denen viele andere YouTuber, die ähnlich wie du angefangen haben, vielleicht sogar auch noch reichweitenmäßig wesentlich größer geworden sind als du, aber jetzt irgendwie weg sind?
Also ich glaube, was bei mir von Anfang an anders war, ist, dass ich eben nicht als reiner Creator gestartet bin. Also ich habe eben nicht, also dadurch, dass ich erst bei Philipp DeFranco gearbeitet habe und dann bei Mediakraft, war mein YouTube-Kanal die ganze Zeit immer ein Hobby nebenbei. Also mein Job war immer, YouTube-Videos zu produzieren, aber nicht für meinen Kanal, sondern für andere. Okay. Und dadurch war für mich immer klar, so mein YouTube-Kanal ist eher eine Sache, die ich parallel aufbauen kann und wo sicherlich auch eine Menge Potenzial drin steckt. Aber da war nie der Fokus drauf, was jetzt im Nachhinein sicherlich auch dumm war, weil ich glaube, ich hätte viel stärker wachsen können, wenn ich einfach wöchentlich Content gemacht hätte. Und ich mache bis heute eigentlich ein Video im Monat. Und dadurch ist natürlich das Wachstum auch krass eingeschränkt. Aber es hat mich auch, glaube ich, vor Burnout auf dem eigenen Kanal so ein bisschen bewahrt, was ja viele Creator, die das schon so lange machen, wie ich inzwischen mehrfach schon erlebt haben. Und es hat mich auch davor bewahrt, eben alles so auf eine Karte zu setzen. Und ich habe halt jetzt sozusagen, ich bin zwar immer noch sehr krass an diese YouTube, TikTok, Podcast-Welt gebunden, auch mit allen Sachen, die wir als Firma machen. Also wenn diese ganzen Plattformen online, offline gehen und das Internet kaputt ist, dann habe ich auch keinen Job mehr. Aber zu sagen, ich bin zumindest nicht davon abhängig, dass mein einer Kanal richtig gut performt, sondern ich habe das so von Anfang ein bisschen diversifiziert, weil ich auch immer Angst davor hatte, was ich auch bei anderen Creators schon bei Mediakraft gesehen habe, wo Leute halt gesagt haben so, shit, ich kann gar keinen Urlaub machen, ich muss jede Woche ein Video machen, sonst fallen meine Einnahmen weg und die Zahlen gehen nach unten und keiner will nicht mehr gucken, weil dann der nächste Star plötzlich schon da ist und der Algorithmus mich dann nicht mehr mag und dann Dinge, die man mit einer Mrs. Vlog auch gesehen hat, die dann da weinen vor der Kamera sitzt und sagt so, meine Videos werden einfach nicht mehr angezeigt bei YouTube, ich kriege keine Views mehr, wo sind die hin? Das sind so Dinge, wo ich immer Schiss vor hatte und bis heute auch immer noch Schiss vor habe und deswegen habe ich immer gesagt, so, ich möchte nicht nur davor abhängig sein, dass ich alles mache. Und finde es deswegen ganz cool, so diese unterschiedlichen Möglichkeiten zu haben. Und viele Creator haben das inzwischen aber auch. Also man hat das gesehen bei einem Julian Bam, der dann seine Tanzschule gründet. Oder ich glaube, ein Leon Mascher, der hat irgendwelche Waffelläden, so ein Waffel-Franchise gekauft. Und gibt auch immer mehr YouTuber, die das ähnlich machen wie ich und auch eine Produktionsfirma oder eine Agentur haben, wo sie auch ein bisschen was von ihrer Reichweite mit vermitteln. Keine Ahnung, O's von Waititi. Die waren ja so die Ersten, die dann sehr, sehr prominent gesagt haben, wir hören einfach auf mit dem Kanal. Der hat jetzt auch ein Management gegründet.
Du hast ja aber nicht nur jetzt dann diese, nennen wir es mal, Produktions- und YouTube-nahen Themen, sondern du bist ja auch noch darüber hinaus irgendwie als Übersetzer dieser Themen in die Welt unterwegs, ne? Sowohl als Schauspieler, als Moderator. Was treibt dich denn da an oder was ist so oder wonach entscheidest du, okay, die Rolle würde ich machen, die Moderation würde ich nehmen, was ist so der Antrieb, die Triebfeder dafür, das zu machen für dich?
Also es ist in Teilen sicherlich auch dieses Thema FOMO. Also ich mache auch viele Sachen, weil ich denke so, das ist richtig geil, das möchte ich unbedingt machen. Und diese Chancen einfach wahrzunehmen. Also es gibt ganz oft Sachen, wo ich denke so, was für eine geile Chance, ich kann hier, keine Ahnung, in der Lindenstraße mitspielen. Das möchte ich unbedingt mal erlebt haben, das finde ich richtig geil. Und dann nehme ich dann eben Zeit von meinem eigenen YouTube-Kanal weg, um sowas umsetzen zu können oder so. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch ganz klar, also ich habe natürlich Sachen, von denen ich weiß, die kann ich gut. Ich habe Sachen, von denen ich weiß, da habe ich keine Ahnung von, da muss ich nichts zu erzählen, da gibt es andere Leute, die können das besser. Und ich habe auch einfach Dinge, die mir Spaß machen. Also zum Beispiel mache ich für Funk auch so ein Format, wo wir Reportagen drehen. Das frisst unglaublich viel Zeit. Also wenn man da muss man halt oft quer durch Deutschland fahren und den ganzen Drehtag da verbringen und dann wieder zurückfahren. Das frisst in der Tagesplanung von jemandem, der eine Firma führt und dann auch noch selber einen YouTube-Kanal hat und nur eine Familie hat und so weiter.
Genau.
Frisst das unglaublich viel Zeit. Eigentlich dürfte ich das nicht machen. Das ist richtig dumm, dass ich das mache. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß und ich mache das auch nicht wegen dem Geld, weil ich mit der Zeit sicherlich anderswo auch mehr Geld verdienen könnte, sondern ich finde es einfach richtig gut, dass es das gibt. Ich bin ein großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe eine Menge Spaß dabei, immer wieder andere Leute kennenzulernen und diese Geschichten zu erzählen. Und ich habe unglaublich viele tolle Menschen dadurch kennenlernen können und so. Und das zu sagen, ich glaube, ich wäre sehr traurig, wenn ich das nicht machen könnte, einfach weil es mich sehr erfüllt, diese ganzen unterschiedlichen Jobs und Menschen und so weiter kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ganz viel von den Entscheidungen, die ich treffe. Ist es eine spannende Story? Ist es eine Sache, die ich selber spannend finde, zu erzählen? Oder auch würde ich sie spannend finden, sie selber anzugucken? Und dann mache ich damit.
Ich kann das, ich kann das total nachvollziehen, dieses mehrere Themenfelder haben, wo man dann Energie und Begeisterung draus zieht und ne, mit Leidenschaft und Überzeugung bestimmte Dinger zu machen. Das resoniert ziemlich in mir, weil ich bin ähnlich strukturiert, glaube ich, und ich kenne auch viele, ich glaube, Henrik kann das auch gut nachvollziehen und ich kenne auch viele Unternehmer, die das super gut, die auch so veranlagt sind, kennen persönlich aus persönlicher Erfahrung, aber auch so die Downside, die das für mich manchmal mitgebracht hat. Weil man natürlich auch immer wieder neue Chancen und neue Dinge irgendwie sieht und mit Begeisterung dann irgendwas antreiben will. Gleichzeitig aber ja dann auch schon Themenfelder aufgebaut hat. Ne? Wie machst du das denn für dich? Oder jetzt gerade auch, wenn es dann ums Thema, wir werden ja jetzt alle älter und die jetzt wir hier in der Runde sprechen.
Ich werde nicht älter.
Du nicht. Sind es ja schon, oder auch jetzt, wir haben alle kleine Kinder. Wie machst du das für dich auch so dann jetzt im als Mensch persönlich eine Balance zu finden oder dann manche Sachen auch vielleicht mal nicht zu machen oder einen Fokus auf was Bestimmtes zu setzen? Hast du da irgendwie ein Geheimrezept oder eine Erfahrung, die du teilen kannst?
Also ich tatsächlich, und das lerne ich auch immer noch, ich habe extrem viel lernen müssen, Nein zu sagen. Und ich glaube, wenn ich meine Freundin nicht hätte, die das immer wieder in mich rein sozusagen, also mich immer wieder motiviert, das zu tun, auf liebevolle Art und Weise, dann würde ich auch selber kaputt gehen. Also weil ich habe auf jeden Fall diesen Drive, immer mehr zu machen, weil ich sage, wie ich meine, dieses Fear of Missing Out, da ist eine geile Gelegenheit, das ist was richtig Cooles, was ich noch nicht machen durfte oder konnte bisher. Und ich sage so, oh, da möchte ich unbedingt dabei sein, das möchte ich unbedingt machen, das finde ich unterstützenswert oder das ist so eine geile Gelegenheit. Und da muss ich aber feststellen, so okay, aber ich hatte das zum Beispiel neulich, da hat mich durch angefragt worden von einer Fernsehsendung, ob ich wirklich eine Fernsehsendung machen möchte. Und das hätte aber bedeutet, direkt einen ganzen Monat unterwegs zu sein. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht A, alle anderen Sachen, meine Firma und aber auch meine Tochter nicht einfach einen Monat lang nicht sehen und dann auch noch meine Freundin damit alleine lassen, dass sie sich dann plötzlich alles kümmern muss. Das ist einfach nicht fair. Das ist sozusagen, das geht einfach nicht so. Ich kann das nicht machen. Und dann habe ich das abgesagt, obwohl ich es voll gerne gemacht hätte. Und ich glaube, das sind so Sachen, da ist es sehr offensichtlich, aber es sind auch so kleine Sachen, ne? Also wo ich sehr genau abwägen muss, sage ich da jetzt zu oder sage ich da jetzt ab? Und ich habe dann immer wieder Phasen, wo ich dann denke so, ach, jetzt so im Mai, da ist ja jetzt noch nicht viel los im Kalender, ich sag da mal zu. Und dann kommt jemand anderes und sage ich so, ach ja, das ist jetzt nur ein Termin bisher im Mai, dann können wir den auch noch zusagen. Und dann ist irgendwann Mai und dann sind aber sozusagen, kommen spontan in der Woche die ganzen Sachen. Ich denke so, warum habe ich all diesen Terminen zugesagt? Und das ist ein Prozess. Also ich glaube, da wird man nur mit Alter reifer. Und tatsächlich ist es auch ganz viel einfach meine Freundin, die mir immer wieder vorhalten muss, wenn ich dann super enthusiastisch von irgendwas spreche, dann sozusagen freut sie sich natürlich auch für mich und hat denselben Enthusiasmus. Aber sie sagt dann immer wieder so, denk dran, wie das letztes Mal war, als du diese Sachen. Dann denke ich mir so, ach stimmt, sie hat recht. Ich muss eigentlich absagen, auch wenn es richtig traurig ist.
Ja, oder so, ach ja, das kriege ich schon hin, ne? Ich baue mir das schon zurecht.
Also ich hab auch mal Phasen in meinem Leben, wo ich um 4 Uhr morgens aufstehe, um 3 Stunden arbeiten zu können, bevor meine Tochter aufsteht.
Ah, kenne ich. Aber,
ja, aber lass mich noch einmal zu dem Thema anknüpfen. Ich habe noch eine Frage.
Achso, ja klar, Robin, gerne.
Ja. Wenn du das so erzählst, Robin, was du alles machst und wo du engagiert bist selber, was ich mich da so frage, und da geht es ja auch in dem Podcast oft drin oder mit vielen Menschen, die wir jetzt hier als Gast hatten, da haben wir darüber gesprochen, du hast ja dadurch auch aus dir selber eine Marke aufgebaut, die für bestimmte Dinge steht und bekannt ist, und wenn man sich das jetzt auch mit denen quasi Wirkungsfeldern deiner Marke anguckt, ne, auch auf deiner Seite kann man das ja machen, sieht man so, boah, das macht, ne, da ist eine Klammer drum und der macht ganz viel und hat ganz viel Betätigungsfelder. Was ich mich dann immer so frage, hast du dafür jetzt auch eine Strategie? Hast du jetzt für die nächsten 2 Jahre irgendwas, wo du sagst, boah, da möchte ich hin, das ist ein Ziel von mir und ich wähle jetzt bestimmte Dinge aus, die darauf einzahlen? Oder ist das etwas, was einfach entstanden ist aus einem gar nicht so gesteuerten Prozess, sondern eher aus einem Bauchgefühl heraus? Und das interessiert mich immer total, wie strategisch und zielgerichtet damit Personen, Marken und Menschen umgehen. Das würde mich auch mal interessieren von dir.
Also so in den letzten Jahren ist viel einfach so entstanden, ne? Weil ich glaube, wenn man gerade so eine Firma aufbaut, dann ist es auch erstmal so ein Lernprozess zu wissen, so okay, bei welchen Sachen sage ich zu, welchen Sachen sage ich ab, wo ist auch sozusagen die Schmerzgrenze, wo man denkt, so, das kriegen wir noch hin, da finden wir noch genug Leute schnell genug, um dieses Projekt umzusetzen. Oder also auch einfach zu lernen, so ist das ein Kunde, bei dem das am Ende Spaß macht, oder ist das, lohnt sich das finanziell, oder nimmt man das jetzt nur an, weil man Angst hat, dass wenn irgendwas wegbricht, man dann plötzlich Leute entlassen muss oder sowas. Und da haben wir echt sehr viel Glück gehabt, dass es quasi einfach kontinuierlich gewachsen ist und wir immer alles sehr gut hingekriegt haben und auch echt viele tolle Leute gefunden haben, die super Arbeit machen. Also das war aber natürlich eine stressige Phase auch am Anfang, das so aufzubauen. Jetzt sind wir, glaube ich, an einem sehr gesunden Punkt gerade und haben jetzt auch das letzte halbe Jahr sehr viel dafür genutzt, uns sozusagen strategisch ein bisschen zu platzieren, sind auch immer noch dabei, also welche Aufträge wir als Firma eben annehmen und nicht. Und aber auch, wo die Marken, die wir selbst besitzen, quasi, wo die hingehen. Und das Ziel für dieses Jahr ist tatsächlich, auch wieder mehr in meinen YouTube-Kanal auch zu investieren und mehr in TikTok und mehr in auch unseren Podcast, vielleicht auch mehr Podcasts noch zu starten, um einfach zu sagen, dass das, was wir jetzt an Expertise mitgenommen haben, auch wieder in unsere eigenen Marken auch zusätzlich zu investieren. Also die Kunden, die wir haben, für die arbeiten wir jetzt schon lange und da sind alle, glaube ich, sehr zufrieden und wir sind sehr zufrieden und es macht irgendwie sehr viel Spaß und da zu sagen, das ist so jetzt so ein laufender Prozess, wo man immer wieder an Schrauben dreht und Sachen optimiert und so weiter, aber es hat nicht mehr diesen, oh Gott, wir müssen 3 Leute einstellen, weil das Projekt muss nächste Woche starten. Wer macht das eigentlich? Das ist jetzt alles so weg. Das heißt, man ist jetzt in so einem sehr gesunden Prozess, wo man mit einem sehr eingearbeiteten Team Sachen immer weiterentwickeln kann. Und das macht dann natürlich für mich als Geschäftsführer wieder mehr Möglichkeiten aufzusagen, wollen wir jetzt weiter wachsen und mehr Projekte starten oder wollen wir auch mehr investieren in die eigenen Sachen? Und bei mir ist es jetzt gerade, dass ich so versuche, das so ein bisschen zu aufzuteilen, dass ich sage, ich möchte auf jeden Fall in der Woche so 1-2 Tage haben, dass ich an Bubble-Projekten arbeiten auch kann, dass wir sozusagen das, weil da ist sehr viel Potenzial. Ich meine, der Kanal, jedes Mal, wenn ich ein Video mache, wächst der Kanal irgendwie um 10%, aber ich mache halt irgendwie nur 10 Videos im Jahr. So,
Rechne das mal durch. Wenn du das jetzt öffnest.
Genau, ich weiß nicht, ob das wirklich so reproduzierbar ist, wenn man das hochrechnet, aber da steckt auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Wir kriegen auch eine Menge Product Placement-Anfragen, die wir dann immer wieder absagen müssen, weil wir sagen so, würde gut passen, ist auch genug Geld, aber wir haben einfach keine Zeit, das Video dafür zu produzieren. Und ganz oft sind das ja Anfragen, ich habe das jetzt gerade wieder gehabt, diese Woche 2 Anfragen für, mach bitte ein Video im Mai. So, wir sind aber bis Juni schon komplett ausgebucht. So, das ist einfach nicht mehr zeitlich einzusetzen. Das heißt, da ist eine Menge Potenzial, da irgendwie zu wachsen. Das heißt, wir wollen auch gerne, jetzt gucken wir jetzt, wie kriegen wir den Rob-Bubble-Kanal, den Lester-Schwestern-Podcast, meinen TikTok-Kanal, mit dem wir auch letztes Jahr angefangen haben, der auch echt cool performt hat. Wie kriegen wir das noch weiter aufgebaut? Wie kriegen wir vielleicht noch andere Marken aufgebaut? Und dann sozusagen, das ist sozusagen dann, keine Ahnung, 2 Tage der Woche, 1 Tag in der Woche ist dann das ganze Business am Laufen zu haben. 1 Tag ist für existierende Kunden und dann 1 Tag ist dann noch für New Business oder so. Und dann, das ist so ein bisschen vielleicht so der Plan, dass man eben guckt, wie können wir trotzdem weiter wachsen, aber eben gesund wachsen und wie kann ich eben gleichzeitig auch noch die Sachen machen, die ja auch für uns so ein bisschen das Aushängeschild sind. Also es ist ja auch so ein bisschen die Visitenkarte zu sagen, guck mal, wir wissen, wie wir Kanäle aufbauen, weil wir haben mehrere Kanäle selber, die wir selber betreiben, die funktionieren.
Klar. Wo du gerade sagtest, neue Kanäle sind angedacht, das Thema Podcast noch weiter zu denken. Ihr seid ja mit eurem Podcast Lester-Schwestern auch ja ein fester Bestandteil der Top-Liege der deutschen Podcasts auf jeden Fall. Wie lange gibt es den jetzt schon?
Seit 3,5 Jahren, glaube ich. 2018 haben wir angefangen, im Januar.
Genau, da hattest du mir vorhin eingangs erzählt, als ihr angefangen habt, gab es in Deutschland 3.000 Podcasts. Ne?
Ja, also ich glaube, es waren 3.000 oder 4.000. Also es war auf jeden Fall ein einstelliger Tausender-Betrag. Das waren halt so die deutschen Podcasts. Und von denen, also muss man auch dazu sagen, da weiß ich jetzt nicht, wie viele von denen wirklich so aktiv betrieben wurden. Ne? Das war einfach so die Menge an Podcasts, die halt so in der Datenbank von Spotify waren, glaube ich. Und das war sehr überschaubar. Ne? Also es war auch mit ein Grund, glaube ich, warum wir so gut so hoch einsteigen konnten. Wir waren 2018 sowohl bei iTunes als auch bei Spotify einer der Top 10 Podcasts des Jahres. Und dann ging halt dieser Boom los. Ne? Also der hat dann kurz danach oder währenddessen auch so ein bisschen angefangen. Und also jetzt in der Pressemitteilung von Ende 2020, also ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, da hat Spotify gesagt, es sind 40.000 Podcasts. Also es hat sich wirklich innerhalb von 3 Jahren verzehnfacht.
Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt dann mit immer noch Corona, sind wir jetzt wahrscheinlich bei 50.000 Podcasts.
Ich glaube auch, ja.
Das finde ich halt so krass. Ich kannte diese Zahl nicht, Niklas. Also ich dachte so, wow, wir haben uns also in kein Blue Ocean begeben, sondern in ein sehr besetztes Gebiet. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich krass, dass du dann dazu sagst, aber in dieser Zeit, wo es also ein Riesenland, ein Riesenmeer an Content gibt, noch weitere Podcasts aufzusetzen. Wie siehst du denn da eine Möglichkeit, das finde ich halt interessant, um trotzdem erfolgreich zu werden? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, die ihr dann einsetzen könnt?
Also jetzt gar nicht von uns so als Erfahrung, weil wir haben natürlich einfach extrem davon profitiert, dass wir sehr früh da waren. Wir haben davon profitiert, dass wir 2 Leute vor Mikro haben, die einfach selber eine große Reichweite schon mitgebracht haben. Und das hat natürlich einfach über anderen Plattformen dann sehr viel Werbung auch für den Podcast gemacht. Dann hatten wir die Gelegenheit, natürlich auch viele unserer anderen Influencer-Freunde auch einzuladen und mit denen gemeinsam was zu machen und so. Ja, das hat auch nochmal wieder Buzz generiert. Und dann haben wir auch viel Podcast-Cross-Promo gemacht. Also, dass wir wirklich auch in anderen Podcasts zu hören waren und die waren bei uns zu hören, dass man wirklich so Folge 1, Folge 2 so ein bisschen sich überschnitten hat und dadurch kam auch viel rum. Ich glaube jetzt heutzutage, wenn ich das mal angucke, ich habe jetzt gerade neulich mal wieder bei ProSieben reingeguckt im Fernsehen, da laufen dann erstmal Ads für FIO Podcasts und dann für Baywatch Berlin. Also das sozusagen, da läuft dann wirklich Fernsehwerbung. Ich habe jetzt gerade auch für so ein FIO Original Out-of-Home-Werbung gesehen. Und wir kriegen tatsächlich auch bei uns im Podcast Werbeanfragen von anderen Podcasts. Das sind dann meistens Unternehmenspodcasts, aber wir sind jetzt in der Vergangenheit auch schon dafür bezahlt worden, dass wir im Podcast Werbung für andere Podcasts machen. Ja, also ich glaube, inzwischen, und das sieht man auch, glaube ich, an diesen ganzen Spotify Originals und diesen FIO Originals und Audible Originals und Deezer und keine Ahnung, diese ganzen Plattformen, die ja alle in diesem Markt natürlich unterwegs sind, die merken auch selber, selbst wenn die sich hochkarätige Gesichter einkaufen, damit die Dinge erfolgreich sind, müssen sie eigentlich auf ihren Plattformen alles freiräumen und das ist, finde ich, sieht man bei Spotify sehr gut. Da haben die Originals einfach alle einen sehr großen Platz und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, weil ich das Gefühl habe, es wird immer schwieriger, einen Podcast aufzubauen, der dann nicht Spotify gehört, weil sonst ist man nicht mehr so sichtbar und die Produktionsqualität steigt ja auch immer mehr. Also um aufwendige Podcasts zu machen, brauchst du eigentlich entweder von Funk oder eben von den Plattformen Geld. Und es braucht, glaube ich, auch immer mehr Marketing-Ausgaben. Also du musst auf Spotify dann auch Werbung schalten. Du musst in anderen Podcasts Werbung schalten und du musst über klassische Werbemaßnahmen wahrscheinlich Werbung schalten, um das irgendwie nach vorne zu bringen. Da waren wir einfach sehr früh dran und haben deswegen, glaube ich, Glück gehabt. Aber jetzt, wenn ich jetzt einen neuen Podcast aufbauen würde, würde ich auch, also wir hatten halt null Budget. Wir haben einfach zwei Mikros, die wir eh hatten, hingestellt und haben angefangen aufzunehmen. Und heute, wenn ich jetzt einen Podcast machen würde, würde ich schon gucken, okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Audio-Ingenieur, der sich ums Mastering kümmert, damit die Qualität geil ist. Wir brauchen ein richtiges Podcast-Studio mit guten Mikros und wir brauchen vor allem auch jemanden, der sich nur ums Marketing kümmert, damit der Podcast auch erfolgreich wird.
Das ist tatsächlich auch ein Thema, was ja auch uns immer wieder umtreibt. Wir haben jetzt all diese Positionen, von denen du gesprochen hast, haben wir auch nicht. Wir sind ja vielleicht einen halben Step weiter von, wir haben zwei Mikros. Niklas hat, glaube ich, der ist sogar bei seinen Großeltern ja zu Gast, der hat ja, glaube ich, gerade nicht mal sein Mikro am Start, oder doch?
Naja, ich habe mein Mikro am Start, aber mein USB-C-Adapter vergessen.
So viel zum Thema Bisfluencer-Professionalität. Aber ja. wir sind noch in dem Spirit, wo ihr die Legria noch benutzt habt und geilen Content gemacht habt. Ich war bei Cross-Promo. Ich wollte eigentlich gerade überleiten. Robin, du musst uns natürlich auch mal einladen in euren Podcast. Zu den Lester-Schwestern. Kommen wir gerne zu Besuch, falls ihr mal über das Thema Business Influencing sprechen wollt. Wären wir gerne dabei.
Wenn ihr lästert, dann können wir es machen.
Oh, also lästern.
Müsst ihr auch auspacken.
Das kann ich gut, das kann ich gut. Da kann ich vielleicht nicht über unsere Podcast-Gäste direkt, die wir schon hatten, aber über so ein paar andere aus der Branche. Lästern geht extrem gut. Ich habe noch was abschließend. Muss ich dir noch was sagen, was mich nachhaltig während des gesamten Podcasts irritiert hat, Robin? Mhm. Ich sehe dich ja du hast ja gesagt, du bist ja gerade im Keller.
Ja.
Ich sehe im Hintergrund so schön strukturierte Curva-Boxen, wo so Dinge drin sind. Da sind so Post-its drauf. Das wirkt sehr strukturiert, sehr, sehr schön. Ja. Auf der anderen Seite steht da, ich weiß nicht, ob es so eine Secret Message an uns ist, da steht ja nämlich, guck mal, die Buchstaben, die da draufstehen.
Das ist hier F A und D.
Ja, ich sehe AfD. Ist das hier so eine Brainwash-Geschichte? Es ist ein geheimes Statement. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe mich die ganze Zeit da so reingesteigert.
Aber gibt es da eine Liste, wo drin steht, was in der Box D ja. ist, oder was?
Also wir sind hier gerade im Keller unseres Büros, weil unser Studio gerade neu gebaut wurde und das ist jetzt fertig, aber wir sind noch nicht umgezogen. Deswegen sitze ich im Keller, weil hier die beste Akustik ist. Und ich kann euch ja mal die komplette Tour geben. Und zwar sind hier alle Sachen gelagert, die wir so an Props für Drehs brauchen. Und was hier in den Kisten hinter mir beschriftet ist, das sind dann quasi, wir haben so ein Online-Dokument und da kann man dann genau nachgucken, okay, ich brauche die creepy Angela Merkel-Maske, die ihr da seht.
Geil, okay, und die ist in Box C. Okay.
Dann suche ich halt quasi STRG F in Google Sheets Angela Merkel und dann weiß ich genau, okay, ich muss in Korb C gucken. Also es ist quasi unser Sortiersystem, weil wir eben über die Jahre extrem viele Kostüme, Deko-Elemente, Perücken, Masken für unsere Sets angeschafft haben und die sind hier alle unten gelagert. Hier zum Beispiel neben mir steht ein Röhrenfernseher und hinter mir, falls ihr aber das seht, nee, die ist jetzt nicht mehr hinter mir, wo ist die denn? Ich glaube, die ist da drüben. Wir haben hier irgendwo eine Toilette. Hier steht so eine, einfach so eine Toilette, die haben wir mal für My Hammer, auch deren YouTube-Kanal gemacht. Da mussten wir mal für einen Dreh eine Toilette kaufen, damit da so ein Fake-Klempner die Toilette fake austauschen kann. Und das, die steht jetzt hier immer noch. Ich glaube, die brauchen wir nie wieder, aber wir haben quasi eine funktionierende Keramik-Toilette hier stehen, die man eigentlich irgendwo einbauen könnte.
Geil.
Oh Mann, ey, wie cool ist das denn? Ich habe gerade schon lustige Ideen für den Fall, dass wir heute das Bisfluencer-Bingo gewonnen haben. Möchte ich nämlich total gerne, dass du die Angela Merkel-Maske aufsetzt und eine geile Promo für den Bisfluencer-Podcast in einem deiner Kalene machst, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben. Ich habe nämlich nur drei Sachen abgekreuzt. Das war YouTube, Content und LeFloid. Was du nicht gesagt hast, aber haben wir auch nicht forciert, ist das Thema Clickbait. Mhm. Da wären wir wahrscheinlich noch hingekommen, aber dann wäre der Podcast noch ein bisschen länger gewesen. Und Gründer, vielleicht hast du es gesagt, aber ich habe es nicht gehört. Deswegen habe ich es nicht abgestimmt.
Nee, ihr habt tatsächlich bei mir, glaube ich, nur Product Placement. Ich hatte noch Creator Economy, TKP, Startup. Die sind alle nicht gefallen, glaube ich.
Startups, da sind wir nicht so hingerutscht. Ne? Gründer, nee. Startup sind wir nicht so hin. Und TKP wollte ich ungelogen ein paar Mal sagen, weil wir so über YouTube und TikTok und was weiß ich so gesprochen haben. Dachte, da kommen wir wahrscheinlich auch hin. Aber dann haben wir ja gewonnen.
Ihr habt gewonnen, ja. Das heißt, ich muss jetzt Angela Merkel Maske aufziehen und diesen Podcast auf LinkedIn posten.
Ja, irgendwie sowas. Ich lasse mir da mal was aus. Wir lassen uns da was Gas.
Wird lustig.
Aber das muss auf jeden Fall, muss das natürlich deinem Content, deinem Content-Anspruch auch gerecht werden. Heißt, du musst es natürlich hochqualitativ produzieren. Ja. Das muss schon 10.000 plus kosten. Und dann geht das ab. Aber das zahlen wir aus der Bisfluencer Portokasse, ist natürlich obligatorisch dann in dem Fall, die wir nicht haben. Robin, ich fand das extrem cool. Ich gucke jetzt gerade mal wieder auf die Uhr und sehe, wir haben jetzt schon wieder über eine Stunde miteinander, sind wir über die Social-Media-Dörfer gegangen und haben aber auch viel gelernt, wie es funktionieren kann, wenn man echt lange dabei ist und mit einem professionelleren Mindset dran geht, als nur, ich mache geilen Content, dass das dann auch echt ein cooles Geschäftsmodell sein kann. Und das fand ich wirklich sehr, sehr lehrreich. Auch das Thema Podcast, was wir da noch so mitnehmen können, hat mich sehr bereichert.
Ja, sehen wir genauso. Danke dir, Robin.
Danke euch.
Und wie gesagt, wenn du mal was zum Lästern brauchst, sag uns Bescheid. Wir sind gerne am Start. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesunde Zeit, auch all unseren Hörern. Bleibt gesund, abonniert uns, kommentiert uns auf all den Kanälen, die es da so gibt. Das hilft uns natürlich sehr. Folgt Robin auf YouTube, Instagram, TikTok, habt ihr gehört, was der alles macht. Das ist, wie machst du das mit der Zeit? Da möchte ich gerne mal bei dir einen Workshop machen, weil das ist irgendwie irre, was da alles bei dir am Start ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis ganz bald und bis dann, wiederhören.
Dankeschön, tschüss.
Ciao.